Heute geht es auch um das Thema Versöhnung, nämlich Frauen und Männer. Männer und Frauen waren im Dritten Reich Mitläufer. Frauen und Männer waren im Dritten Reich auch im Widerstand. Und Frauen und Männer sind heute gefragt, wie sie ihr Leben leben. Was sagt eigentlich die Bibel über das Verhältnis von Männern und Frauen? Und wie stellen wir uns als Christen zu diesem Thema? In vielen Kulturen gibt es ja nicht nur eine Verteilung der Aufgaben, also wie bei uns in der Ehe, ich verstehe nichts von Autos, wenn das Auto kaputt ist, bitte ich Elke mal in den Motor zu gucken, sondern es gibt auch eine Ungleichheit. Meist sind die Männer in einer besseren Position als die Frauen. Das sogenannte Matriarchat, was ja manchmal so gesagt wird, diese Mütterherrschaft, dass die in Urzeiten geherrscht haben soll, ist eigentlich, ich habe mich damit wissenschaftlich ein bisschen beschäftigt, nicht wirklich nachgewiesen. Es gab immer wieder so starke Frauen wie Katharina die Große oder auch Kandake im Nordsudan, die wir in der Bibel finden. Es gab immer mal wieder so einzelne, aber insgesamt muss man sagen, in den Kulturen haben doch die Männer immer wieder die Frauen unterdrückt. Das war die Ausnahme, dass die Frauen an der Herrschaft waren. Die Frauen sind benachteiligt insgesamt in der Welt. Und so ist diese Welt, das ist die Form dieser Welt. Und das Traurige ist jetzt, dass in der christlichen Gemeinde häufig diese gleiche Weltförmigkeit zu finden ist, nämlich die Anpassung an die traditionellen Geschlechterrollen. Dabei lehrt die Bibel doch etwas völlig anderes. Auch dort hat man mit der Brille dieser Weltförmigkeit, dass nämlich Männer stärker, besser, schlauer und beherrschter seien als Frauen, oft auf die Bibel geschaut und hat die wenigen Bibelstellen, zu denen ich nach ganz am Ende kommen werde, so verstanden, als würde die Bibel verlangen oder zumindest fördern, dass Frauen benachteiligt werden. Das Gegenteil ist der Fall. Diese Stellen sind nur im Zusammenhang richtig zu verstehen. Und deshalb mussten wir als Christen auch selbstkritisch sagen, dass in der Kirchengeschichte bis auf den heutigen Tag an vielen Stellen die Frauen ausgeschlossen waren und sind aus verantwortlichen Positionen. Das ist nicht nur heute noch in vielen freien Gemeinden, auch in den Brüdergemeinden, die ich ansonsten sehr schätze, aufgrund ihres Versuchs der Bibeltreue zu finden, sondern auch in der römisch-katholischen Kirche und bis vor kurzem auch in der evangelischen Kirche, dass nur die Männer die entscheidenden Machtpositionen haben durften, nur Priester oder Älteste oder so etwas werden dürfen. Und so ist die Christenheit insgesamt weltförmig geworden. Sie hat sich dem Schema der Form dieser Welt angepasst, in der die Frauen nicht ganz so viel gelten wie die Männer. Paulus lehrt uns aber in Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Denkens, damit ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Deswegen die Frage heute Abend, was steht in der Bibel eigentlich wirklich über das Verhältnis von Männern und Frauen? Und was ist Gottes Wille in dieser Frage, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene? Ich kann hier wie immer nur Skizzen geben. Das erste, ein paar Skizzen. Die erste Skizze ist, Frauen und Männer, so sagt uns die Bibel, sind in gleicher Weise im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott schuf sie als Mann und als Frau und er segnete sie. Es gibt in der Schöpfung keinen Unterschied und keine Überordnung oder Unterordnung oder auch keine Vorordnung des Mannes gegenüber der Frau. Gleichermaßen geschaffen im Ebenbild Gottes. Erst als Eva auch da war, sagte Gott, es ist sehr gut. Und gemeinsam sind sie das Ebenbild Gottes. Das Zweite, was uns die Bibel lehrt, ist, dass Frauen und Männer in gleicher Weise vom Sündenfall betroffen sind. Manchmal gibt es da so theologische Strömungen, die sagen, die Eva ist es schuld. Ja, die hat den Apfel genommen. Es war auch gar kein Apfel. Genauso wie Paulus nicht vom Pferd gefallen ist. Man muss mal die Bibel genau lesen, da steht nichts vom Apfel. Und es war Adam dabei. Ich habe es nochmal nachgelesen. Adam stand daneben. Er hätte ja auch sie hindern können. Es hätte der Frau helfen können. Aber darum geht's gar nicht. Diese Geschichte erzählt im Grunde, dass beide versagt haben, Mann und Frau in gleicher Weise. Diese Trennung von Gott, die das Ergebnis unserer willentlichen Abkehr ist, des Misstrauens des Menschen gegenüber Gott, sollte Gott gesagt haben, und wir vertrauten einer anderen Stimme mehr als seiner Stimme, die betrifft Frauen und Männer gleichermaßen. Eva und Adam traten gemeinsam aus dem Bund heraus. Adam war dabei, als Eva diese Frucht nahm. Diese wahre Geschichte beschreibt in der Bildsprache, in der uns das verständlich ist, das Heraustreten aus dem Vertrauen gegenüber Gott und aus dem Hören auf Gott hinein in das Misstrauen gegenüber Gott und das Hören auf eine andere Stimme statt der guten Stimme Gottes. Und so lehrt die Bibel auch an dieser Stelle keinen Unterschied. Nicht etwa ist der Adam schlimmer oder die Eva, sondern beide, Frauen und Männer, sind in gleicher Weise vom Sündenfall betroffen. Den dritten Zug, den ich sehe, den dritten Pinselstrich, den ich in der Bibel entdecke, ist folgender. Frauen und Männer sind in gleicher Weise von Jesus Christus erlöst. Als Christus kam und am Kreuz starb für die Menschheit, da starb er für jeden, für Frauen und Männer, für Alte und Junge, für Juden und Nichtjuden, für Reiche und Arme, für alle in gleicher Weise. Paulus sagt in Römer 3, es ist kein Unterschied, sie sind alle Sünder und stehen gegenüber Gott nicht im richtigen Verhältnis. Luther übersetzt, sie ermangeln des Ruhms, den sie bei Gott haben sollten. Also sind gegenüber Gott nicht in der richtigen Position. Und sie werden alle, Frauen und Männer, ohne Verdienst gerecht, allein durch Gnade, durch den Glauben. So sind wir in der Schöpfung, in der Ebenbildlichkeit gleich, Mann und Frau. Wir sind in der Sünde, in der Trennung von Gott gleich, Mann und Frau. Wir sind in der Erlösung gleich, Mann und Frau. Diese Erlösung, die Christus gebracht hat, gilt für uns alle in gleicher Weise. Auch hier ist kein Unterschied. Und die vierte Skizze, die wir sehen, ist, dass dann, als Gottes Geist kommt, als die Gemeinde der Christen entsteht, am Tag Pfingsten, der Geist Gottes ausgegossen wurde auf Frauen und Männer in gleicher Weise. Sie sind in gleicher Weise mit dem Geist Gottes beschenkt. Nach diesem, so spricht Gott, sagt der Prophet Joel, will ich meinen Geist ausgießen auf alle Menschen, und meine Söhne und Töchter sollen Visionen haben. Die alten Männer und die alten Frauen sollen Träume haben. Gott gießt seinen Geist aus, also begabt Menschen mit seiner Gegenwart, dass die Gegenwart Gottes in unserem Leben sein kann, in unserem Herzen, der Geist Gottes, in gleicher Weise. Das geschah zu Pfingsten. Und so besteht die Gemeinde von Jesus von Anfang an aus Männern und Frauen, die den Geist Gottes empfangen haben. Das ist der Anfang, so sagt die Bibel, einer ganz neuen Menschheitsgeschichte. Nämlich, dass Menschen herauskommen aus verschiedenen Völkern, aus verschiedenen Nationen und jetzt eins werden in Christus. Und dass das, was vorher an Unterschieden galt, nicht mehr gilt. Und dass Juden und Nichtjuden und das Reiche und Arme und das Sklaven und Herren, dass Frauen und Männer und Kinder und Alte, dass sie alle gemeinsam in dieser Gemeinde des Christus sein dürfen. Der Geist Gottes kommt in alle Menschen hinein. Er beschenkt alle Menschen mit seiner Gegenwart, Frauen und Männer, die sich Gott in Jesus Christus zuwenden. Und das war eine große Revolution in der antiken Welt, weil damals nur die Männer etwas zu sagen hatten. Nur die Männer wurden ernst genommen. In der jüdischen Synagogen ist es bis heute so, dass erst wenn 10 Männer vorhanden waren, der Gottesdienst funktionsfähig ist. Während Jesus damals sagte, und er schaute auf die Männer und Frauen, die um ihn herum waren und die ihm nachfolgten, wenn 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn also ein Frauenhauskreis sich trifft, ist Jesus in gleicher Weise unter ihnen. Und ihr müsst nicht erst 10 Männer einladen, die euch dann die Haare vor den Köpfen fressen. Es gab eine Revolution in der antiken Welt, dass jetzt Männer und Frauen gleichermaßen Zeugen von Christus waren. Und die Märtyrerakten der frühen Kirche zeigen das, dass dort starke Frauen waren, Zeuginnen, die bereit waren, ihr Leben für Christus zu geben. Wo sich die antike Welt gewunderte, und man kann das lesen in den Akten der Römer, die schrieben, wie kann das sein, dass Frauen solch einen Mut haben? Dass sie dem Feuer trotzen und dass sie den Löwen entgegenstellen. Die Märtyrerakten von Perpetua und Felicitas, einer Herrin, einer Sklavin, die gemeinsam für Christus in Nordafrika in den Tod gingen. Frauen, die von Gottes Geist erfüllt wurden, waren etwas ganz, ganz Neues und Revolutionäres für die römische Welt, weil sie heraustraten aus den traditionellen Geschlechterrollen, aus der Unterordnung heraustraten und im Namen Christi nach vorne gingen. Das Land Georgien, mit dem wir als Christustreff sehr viel Verbindung haben durch unsere Partnerschaft mit einigen Gemeinden dort, ist evangelisiert worden durch eine Frau, eine starke Frau namens Nino, Nino die Erleuchterin. Und sie ist von Kappadokien gelaufen bis nach Georgien. Kappadokien ist heutige Nordtürkei, das sind vielleicht 1500 Kilometer. Und sie ist dann nach Georgien gekommen, so sagt die Legende oder die Tradition, mit einigen Frauen, die sie begleiteten. Sie nahm sich aus Weinreben ein Kreuz, machte sie sich, sie schnitt sich ihre Haare ab, auch unerhört, um das Kreuz zusammenzubinden, und pflanzte dann dieses Kreuz ein auf dem Hügel über der Stadt Mtsreta, dort in der alten Königsstadt in Georgien, und nahm das Land im Namen Jesu Christi ein. Und sie gründete die georgische orthodoxe Kirche, in der heute natürlich es keine Patriarchin, sondern nur noch einen Patriarchen gibt, ist klar. Aber gegründet von einer Frau. Und wenn man genau in die Kirchengeschichte sieht, auch in Erweckungsgeschichten, auch bei den Pfingstgemeinden, und egal, es waren oft die Frauen, und lass uns ehrlich sein, auch hinter Martin Luther stand eine starke Katharina von Bora. Frauen und Männer sind in gleicher Weise mit dem Geist Gottes beschenkt, und das bricht immer wieder heraus, auch durch die Weltförmigkeit der Gemeinde und der Kirchenstrukturen, und Menschen erstaunen, wie Gott Frauen und Männer in gleicher Weise herausruft und begabt und zu Zeugen des Christus macht. Der fünfte Gedanke ist, Frauen und Männer konnten, und das ist wichtig, wenn wir es anschauen, in den neutestamentlichen Gemeinden gleichermaßen Verantwortung übernehmen und Dienste ausfüllen. Frauen und Männer, ich lese es nochmal, konnten in der neutestamentlichen Gemeinde, so zeigt uns die Bibel, gleichermaßen Verantwortung übernehmen und Dienste ausfüllen. Es war nämlich nicht die Frage, ob jemand Mann oder Frau war, sondern ob Gottes Geist einen Menschen zu einer bestimmten Aufgabe berufen und ausgerüstet hatte. Wir sehen im Neuen Testament Männer und Frauen in besonderen Verantwortungen für die Gemeinde. Jetzt habe ich keine Zeit, weil das hier keine Bibelarbeit ist und keine Studie über die Frauenfrage in der Bibel, sondern eine Predigt. Und eine Predigt ist ein Impuls, ein Anstoß, weiter nachzudenken, das euch alles einzeln aufzuführen. Aber ich möchte es kurz nennen. Syntyche und Euodia, die hatten immer sehr schöne Namen, waren Gemeindeleiterinnen in der Gegend in Griechenland. Priscilla, eine Frau, und mit ihrem Mann Aquila, der immer als Zweiter genannt wird, waren ein Team, Ehepaar, Frau und Mann, die gemeinsam den Paulus und andere unterrichteten. Dorcas, eine Leiterin einen großen Sozialdienst. Lydia, eine Schlüsselperson für die Gemeinde in Philippi. Junias, eine Apostelin, genannt in Römer 15. Apphia im Kolosserbrief als Gemeindeleiterin genannt, Tryphona und Tryphusa, also wunderbare Namen, und so weiter und so fort. Männer und Frauen begegnen uns als Evangelisten und Evangelistinnen, als Gemeindegründer und Gemeindegründerinnen, als Gemeindeleiter und Gemeindeleiterinnen, als Apostel und Apostelinnen, Missionare, Missionarinnen, Pioniere, Pionierinnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und so weiter. Auch als Älteste und Diakone, oder sollten wir sagen Ältestinnen und Diakoninnen. Das Problem ist, dass das Griechische bzw. die Übersetzung des Griechischen in das Deutsche übertüncht und überdeckt, dass es wirklich Frauen und Männer in gleicher Weise waren. Der griechische Plural, Presbyteroi zum Beispiel, Älteste, kann beide meinen. Adelphoi ist nicht die Brüder. Wenn Paulus schreibt Adelphoi, dann meint er nicht liebe Brüder, sondern wir würden es am besten übersetzen mit liebe Geschwister, weil Adelphä ist die Schwester und Adelphos ist der Bruder, und zusammen haben sie den gemeinsamen Plural Adelphoi. Also wenn es liebe Brüder heißt, dann müssten wir eigentlich korrekterweise übersetzen liebe Geschwister. Dabei rede ich jetzt nicht der neuen sogenannten bibelgerechter Sprache das Wort, weil die ist nicht nur hat nicht nur den Versuch gerecht zu sein, sondern ist an vielen Stellen auch total falsch und liest da sehr viel rein. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, das Ding hier zu übertreiben, dass man dann Gott von als Vater und Mutter und Mütterin und Vaterin und so weiter bezeichnet und so weiter. Aber es geht darum, wahrzunehmen, dass wir die Bibel oft lesen unter dem Aspekt unserer deutschen Grammatik und gar nicht merken, dass es im Griechischen offen ist für beides. Wenn wir das Neue Testament also genau lesen und als Ganzes wahrnehmen, sehen wir, dass durch das Kommen des Heiligen Geistes in der neuen Menschheit, in der Gemeinde Christi, die Unterschiede und Ungleichheiten, die Ungerechtigkeiten und Benachteiligungen keinen Raum mehr haben dürfen. Paulus fasst das in einer ganz grundlegenden Feststellung zusammen. Er sagt, in Christus gibt es weder Mann noch Frau, Galater 3, Vers 28. In Christus gibt es weder Mann noch Frau. Das spielt überhaupt keine Rolle. Diese Unterschiede gelten nicht mehr. Und er betont noch einmal ganz deutlich in 1. Korinther 11, wo er sagt, so ist weder der Mann etwas ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Beide brauchen einander, beide sind in gleicher Weise wichtig. Männer und Frauen sind in der Gemeinde damals völlig gleichgestellt entgegen den damaligen Traditionen der griechischen, jüdischen und römischen Kultur. Es war im römischen Gericht so, dass das Urteil oder das Zeugnis einer Frau nicht galt, genauso im jüdischen und im griechischen Gerichtshof. Wenn das jetzt so ist, wie ich es hier darstelle, dann ist es ganz wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass wir als Gemeinde, als Christen uns nicht der Welt gleichstellen sollen, sondern die Welt transformieren sollen durch Erneuerung unseres Denkens. Und zwar auch in der Frauenfrage und auch in der Männerfrage. Und Jesus hat das unterstrichen. Er ließ die Frauen ganz nah an sich heran, gerade zum Anstoß der religiösen Autoritätspersonen. Es gibt diese ganz berühmte Szene, er ist eingeladen im Haus des Pharisäers Simon, ein wichtiger Mann, es gibt ein Abendessen. Jesus wird ein bisschen unhöflich behandelt, man grüßt ihn nicht richtig, man wäscht ihm nicht die Füße, was sozusagen für den Ehrengast immer üblich war. Und dann kommt eine Frau rein und diese Frau, jeder sieht es von Anfang an, ist eine Frau, die nicht ganz in die feine Gesellschaft gehört. Sie fällt nieder vor den Füßen von Jesus, sie fängt an, seine Füße zu küssen. Sie weint, die Tränen fallen auf seine Füße, die Füße werden nass, ihr tut das leid, sie schluchzt, sie weint, sie nimmt die Haare auf, macht die Haare offen und fängt dann an, mit ihren Haaren seine Füße zu waschen. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde oder vielleicht auch jetzt Tim hier als Anbetungsleiter, wenn jetzt hier jemand käme und deine Füße so einer besonderen Behandlung unterziehen würde, wie du das sehen würdest. Jesus ließ das zu, zum Schock der versammelten religiösen Gesellschaft dort. Und als sie dann sagen, hör mal, wenn du wirklich ein Prophet wärst, dann wüsstest du, was das für eine Frau ist. Bist du blind, hör mal? Hilft dir noch nicht mal dein Prophetsein zu erkennen, was das hier für eine Frau ist? Dann nimmt er diese Frau als Lektion für die Pharisäer und sagt, ihr habt mich nicht gegrüßt. Ihr habt mir nicht den Begrüßungskuss gegeben, ihr habt mir nicht die Füße gewaschen, aber diese Frau, seit sie reingekommen ist, hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen und mir die Füße zu waschen. Er erlaubte, dass Frauen ihm als Jüngerinnen nachfolgten in Lukas 8, obwohl er der Zeit entsprechend nur Männer in den Kreis seiner direkten Apostel berief, gab es daneben weitere enge Vertraute von Jesus, Frauen und Männer, so zum Beispiel die 7 Frauen von Lukas 8 oder das Geschwistertrio Maria, Martha zusammen mit ihrem Bruder Lazarus, Maria Magdalena und verschiedene andere. Und Jesus unterstreicht also so ganz bewusst, und nur so ist das überhaupt verständlich, was da geschrieben ist, die neue Position der Frauen in der neuen Schöpfung, indem er zuerst den Frauen begegnet nach seiner Auferstehung. Er bricht durch aus der Macht des Todes hinein in die neue Wirklichkeit am Tag der Auferstehung. Und die Frauen kommen und wollen ihn einbalsamieren und Jesus begegnet ihnen und sagt, geht hin zu meinen Jüngern, zu meinen Freunden und sagt ihnen, dass ich auferstanden bin. Er hätte auch dem Petrus oder dem Johannes erscheinen können, aber nein, er erscheint den Frauen. Die Frauen am Grab sind die ersten Verkündigerinnen der guten Nachricht. Sie sind die ersten Apostelinnen. Jesus sendet sie und sagt, verkündigt meinen Brüdern, was ihr gesehen habt. Verkündigt ihnen, dass ich lebe. Und dadurch unterstreicht Jesus ganz, ganz deutlich, dass in der neuen Familie Gottes diese alten Unterschiede von Geschlecht, Rasse, Volkszugehörigkeit und so weiter keine Rolle mehr spielen. In der neuen Schöpfung soll wiederhergestellt werden, was ursprünglich war, dass nämlich Frauen und Männer in gleicher Weise aufeinander bezogen sein, in gegenseitiger Ergänzung Ebenbild Gottes sind und Erben des neuen Bundes. Sechstens, mein Fazit. Es entspricht also dem Willen von Jesus und dem Willen Gottes, dass Männer und Frauen gleichermaßen zu Gott umkehren, wenn sie noch nicht bei ihm sind, dass sie Buße tun, dass sie gleichermaßen neues Leben durch Jesus empfangen, dass sie gleichermaßen von Gottes Geist erfüllt werden und mit ihm gegabt werden und dass sie gleichermaßen ihre jeweilige Begabung und Berufung einbringen zum Bau der Gemeinde, zur Ehre Gottes und zur Ausbreitung seines Reiches. Deshalb arbeiten wir hier im Christustreff nicht geschlechterorientiert, sondern gabenorientiert und berufungsorientiert. Die Frage ist nicht, bist du Frau oder bist du Mann, sondern wozu hat Gott dich begabt und wozu hat er dich berufen? Das ist die entscheidende Frage. Und deshalb, mein Fazit, sollen und dürfen bei uns nicht nur die Frauen leiten, predigen und verantwortliche Dienste übernehmen, sondern auch die Männer. So, jetzt habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich könnte jetzt abtreten, aber ich weiß, dass einige in ihrem Herzen denken, ich kann nämlich in eure Herzen schauen, okay, Roland, was ist denn jetzt eigentlich mit den schwierigen Stellen? Wir erinnern uns doch, dass da noch irgendwas war mit Schweigen in der Gemeinde und mit der Macht auf dem Haupte, dass der Mann das Haupt der Frau ist und so weiter. Oder dass er sagt, einer Frau erlaube ich nicht zu lehren. Oder dass er sogar sagt, sie soll durch das Kinderkriegen gerettet werden. So, jetzt wird's richtig interessant. Ich muss euch allerdings enttäuschen mit Blick auf die Zeit, dass ich das jetzt nicht mehr in der Länge ausbreiten kann, aber ich will euch da nicht ganz ohne Antwort lassen. Elke und ich haben angefangen, ein Buch dafür zu schreiben, weil ich sage, das muss jetzt mal endlich geklärt werden. Wir kriegen hier immer wieder so Anfragen von Leuten, die sagen, wie könnt ihr denn das überhaupt erlauben, dass der Roland predigt, der ist doch gar keine Frau und so weiter. Oder wie war das noch? Also jedenfalls, wir wollen das mal genau untersuchen und versprechen, dass es irgendwann dann fertig sein wird, spätestens in unserem nächsten Leben. Aber wir glauben, dass es sogar noch vor nächsten Herbst fertig wird. Alle diese Stellen, das sind so 4, 5, 6 Stellen, die auszusagen scheinen, dass die Frauen bestimmte Dinge nicht tun dürften. Alle diese Stellen entwerten, das möchte ich zuerst mal sagen, in keiner Weise die Grundrichtung des Neuen Testamentes, die ich dargestellt habe. Es gibt keine Stelle, die den Frauen einen geistlichen Dienst verbietet oder sie unter den Mann stellt. Im Gegenteil. Es gibt hier leider einige Auslegungsprobleme, also Auslegung heißt Erklärung, und es gibt Übersetzungsprobleme, die zu einer Tradition des Missverstehens geführt haben, dass wir diese Bibelstellen oft mit einer bestimmten antifraulichen Brille lesen. Aber das ist falsch. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht ganz ausführlich machen. Ich will nur ein paar Sachen zu den einzelnen Stellen sagen. Und wir machen immer wieder auch mal Seminare zu diesem Thema. Da ist die Frage, sollen die Frauen nicht in der Gemeinde schweigen, so sagt doch Paulus. Als Johanna heute die Begrüßung machte, haben wir gestern so ein bisschen gewitzelt, dass sie einfach eigentlich sich ein Kopftuch jetzt aufziehen sollte und hier einfach schweigend stehen sollte statt der Begrüßung. Das hätte euch gut in das Thema eingeführt, bis dann schließlich ein Mann gekommen wäre und das Entscheidende gesagt hätte. Aber der Zusammenhang im Korintherbrief ist ein ganz anderer. Nämlich im gleichen Brief, wo Paulus zu sagen scheint, dass die Frauen schweigen sollen in der Gemeinde, sagt er nämlich, dass die Frauen in der Gemeinde öffentlich beten und prophetisch reden dürfen und sollen. Dass sie aber eine bestimmte, für Korinth angemessene Kleiderordnung einhalten sollten. Und zwar einfach aus dem Grund, damit es keinen Anstoß erregt. Weil in der korinthischen Gesellschaft war es so, dass alle ehrbaren Frauen eine Kopfbedeckung hatten, die sie als eine ehrbare Frau auszeichnete und dass nur die Prostituierten mit unbedecktem Haupt herumliefen. In der christlichen Gemeinde war jetzt der Freiheitsgeist so eingezogen, den ich gerade beschrieben habe, dass sie sagten, was sollen wir hier, dieses Zeug auf dem Kopf? Nee, Gott liebt uns gleichermaßen, haben wir gelernt und wir sind alle gleich. Ja, sagt Paulus, ihr seid gleich. Nur das Problem ist, dass die Leute außen das nicht verstehen und die denken, ihr macht dann alles Mögliche. Es wurde ja den frühen Christen alles Mögliche untergejubelt, sie würden Kinder auffressen und ähnliche Sachen. Und deswegen sagt er, aus diesem Grunde heraus, aus dem Grunde, dass es so nicht Anstoß erregt, sollen die Frauen eine Kopfbedeckung anziehen als Zeichen ihrer Ermächtigung. Die sogenannte Macht auf dem Kopf ist nicht eine Macht, die jemand anderes auf die Frau hat, sondern eine Ermächtigung. Das Wort Exousia im Griechischen ist die Ermächtigung der Person, um die es geht. Also die Frauen sollen ein Zeichen der Ermächtigung haben, damals in der Kultur, die zeigte, dass sie eine ehrbare Person war und dass sie sehr wohl öffentlich reden konnte. Also hier ordnet er das nur mit Rücksicht aus missionarischen Gründen, mit Blick auf außenstehende Menschen, dass sie das nicht missverstehen. Zwei Kapitel später sagt er anscheinend, dass sie schweigen sollen, aber was er in Wirklichkeit sagt, ist, dass sie nicht dazwischenrufen sollen. Es war so, die Frauen hatten keinen Zugang zur Bildung damals. Und nach der Sitte saßen sie getrennt, Männer und Frauen. Und weil Frauen in der christlichen Gemeinde zum ersten Mal überhaupt Lehre empfangen durften, sonst wurden sie nämlich rausgeworfen, sie durften nicht in die Schule, sie durften nicht in der Synagoge lernen und so weiter, war für sie vieles neu. Und so war es in Korinth, die waren etwas enthusiastisch, haben die dann immer, wenn der vorne was erzählt hat oder sie vorne was erzählt hat, hat die Frau von der einen Seite zu ihrem Mann gerufen, Otto, was hat der nochmal gesagt? Und das gab also so ein kleines, und deswegen sagt er, sie sollen schweigen und zu Hause ihren Mann fragen. Ja, das ist ganz klar, er redet nur über diesen Punkt. Er sagt also, bitte macht nicht ein Chaos, ja, dann schweigt lieber und fragt zu Hause. Aber es ist nicht, dass sie grundsätzlich nicht sagen dürfen. Und so kann ich auch die anderen Stellen euch erklären. Vielleicht diese eine Sache, wo es heißt, sie soll gerettet werden durch das Kinderkriegen hindurch. Manche denken, Paulus wollte sagen, wenn eine Frau Kinder kriegt, wird sie dadurch in den Himmel kommen. Das ist ja natürlich völliger Quatsch. Weil wir sind nicht durchs Kinderkriegen gerettet, sondern durch Gnade. Das gilt für Frauen und Männer. Sonst hätten die Frauen einen Sonderweg. Ja? Du brauchst nicht die Gnade Gottes, du brauchst nur Kinder zu kriegen. Ja, wir persönlich, wir haben keine Kinder, wir hätten ein kleines Problem, beziehungsweise meine Frau. Es ist etwas ganz anderes im Hintergrund und wer einen vernünftigen Kommentar liest zur Bibel, kann das auch lesen, nachlesen. Dass es darum ging, dass in der Kultur, in der, das war im 1. Timotheus 2, steht das, in der Kultur, dieses Kinderkriegen wurde angesehen als eine ganz gefährdete Sache, was es ja auch ist, und dass dort böse Mächte und böse Geister versuchten, sich dieser Frau zu bemächtigen beim Kinderkriegen. Dass man sozusagen dachte, das ist so ein schwacher Moment im Leben, wo dann die bösen Geister irgendwie einen Schaden zufügen können. Und Paulus sagt, dafür braucht ihr keine Angst zu haben, sondern Gott wird sie hindurch retten. Durch dieses Kinderkriegen hindurch wird sie unter der Rettung und Bewahrung Gottes sein. Es geht hier also gar nicht um ein Gerettetwerden in den Himmel zu kommen, sondern um eine Bewahrung. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, das Buch kommt raus im Oktober nächsten Jahres, so Gott will. Und die MP3 könnt ihr nachhören hier. Und wir haben sicher auch noch mal mehr Gelegenheit, ein Seminar darüber zu machen, wenn es euch interessiert. Wir sehen, dass diese wenigen Stellen, die ich hier nur ganz kurz skizziert habe, in keiner Weise aushebeln, was grundsätzlich die Bibel sagt, dass Männer und Frauen in gleicher Weise Gottes Ebenbild sind, in gleicher Weise unter der Sünde sind, in gleicher Weise unter der Erlösung sind, in gleicher Weise von Gottes Geist begabt sind, in gleicher Weise berufen sind und gesandt sind, in dieser Welt etwas zu tun. Wir sind gemeinsam von Jesus befreit. Wir dürfen deshalb fröhlich und intensiv und echt Gemeinschaft leben, auch zwischen Männern und Frauen. Wir dürfen zusammen unterwegs sein, um Gottes Reich auszubreiten. Das Zeitalter des Heiligen Geistes, also die Zeit, nachdem Christus gekommen ist und seinen Geist gegeben hat, das Zeitalter, in dem wir leben seit 2000 Jahren, ist das Zeitalter der Wiederherstellung. Gott will das wiederherstellen, was kaputt gewesen ist. Er will Menschen wieder verbinden, dass sie in Gemeinschaft und in Beziehung zueinander leben. Er will die Gräben überbrücken. Gräben zwischen Männern und Frauen, Gräben zwischen Juden und Nichtjuden, Gräben zwischen den Völkern. Er will eine neue Menschheit, eine neue Wirklichkeit, eine neue Familie schaffen. Und deswegen sind wir als Frauen und Männer gleichzeitig gerufen, gemeinsam gerufen, Agenten der Freiheit zu sein. Während die Band sich aufstellt, bete ich noch mit euch. Gott, du bist nicht ein Gott, der Unterschiede macht, nach dem Äußeren beurteilt, sondern du schaust das Herz an. Und jedermann ist dir angenehm, der sich mit ganzem Herzen dir zuwendet. Und es ist unser Verlangen, dass wir, ob wir nun Männer oder Frauen sind, alt oder jung, mit ungeteiltem Herzen bei dir sein können. Vergib uns, Herr, wo wir gegeneinander gestanden haben, wo wir Macht gegeneinander ausgeübt haben, wo wir uns abgegrenzt haben in falscher Weise. Vergib uns, Herr, wo wir herabgeschaut haben auf andere. Und hilf uns, dass wir neu in der Gemeinschaft deines Heiligen Geistes leben und gemeinsam etwas in dieser Welt bewegen zur Ehre deines Namens. Amen.